Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit einer posthum erschienenen Übersetzung des ungarischen Autors János Terray. Zu Beginn aber ein Blick in die deutsch-deutsche Geschichte. Am 9. November jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Rund um dieses Datum werden Festreden gehalten und Ausstellungen gezeigt. Dabei gibt es ein Datum, das für die friedliche Revolution aus der Sicht vieler Ostdeutscher weit wichtiger war: der 9. Oktober 1989. An diesem Montag gingen zehntausende Menschen in Leipzig auf die Straße. Als Zeitzeugen erzählen der Kabarettist Bernd Lutz Lange und sein Sohn, der Historiker Sascha Lange, von dieser bangen wie aufregenden Zeit. David gegen Goliath heißt ihr neues Buch und Bettina Baltschew hat es gelesen und die beiden Autoren getroffen.
Als sich am Montag, dem 9. Oktober 1989, die Leipziger einmal mehr versammeln, um für Meinungs- und Reisefreiheit zu demonstrieren, ist die Unsicherheit groß. Ob dieser Abend friedlich enden wird? Hat man nicht gesehen, wie die Kampfgruppen der Arbeiterklasse in der ganzen Stadt Stellung beziehen? Und haben die Krankenhäuser nicht extra Blutkonserven angefordert für den Fall einer gewalttätigen Niederschlagung der Montagsdemo? Wie viele andere halten diese Tatsachen auch den damals 17-jährigen Sascha Lange nicht davon ab, trotzdem auf die Straße zu gehen?
Ich kam an dem Montag des 9. Oktober aus der Berufsschule nach Hause, so gegen Mittag. Und es war nur noch meine Mutter zu Hause. Und sie meinte dann noch, ich habe da wirklich das Bild noch vor Augen. Ich glaube sogar, dass sie am Aufwaschtisch stand und meinte so, naja, vielleicht wäre es doch nicht so gut, wenn du da heute hingehen würdest. Aber es war sehr, sehr halbherzig. Also für mich stand dann auf jeden Fall fest, dass ich da mit meinen Freunden mal vorbeigucken werde, mal gucken, was sich so entwickelt.
Und während der Sohn sich mit seinen Freunden trifft, ist sein Vater bereits unterwegs in historischer Mission. Denn anders kann man es wohl nicht nennen, was der Kabarettist Bernd Lutz Lange gemeinsam mit 5 weiteren Männern plant. Einen öffentlichen Aufruf für Besonnenheit und gegen Gewalt. Mit einem Theologen und 3 Mitgliedern der SED-Bezirksleitung sitzt Bernd Lutz Lange am Nachmittag des 9. Oktober im Wohnzimmer des Gewandhauskapellmeisters Kurt Masur. Der soll noch am selben Abend ein Konzert dirigieren.
Am Montagvormittag hat dann Masur in großer Sorge in der Bezirksleitung den Sekretär für Kultur angerufen und hat gesagt, ich kann nicht heute Abend, Till Eulenspiegel war ja das auch noch, das Konzert Till Eulenspiegel, kann ich nicht dirigieren, wenn draußen vielleicht geschossen wird. Was können wir tun? Wir müssen was überlegen. Ne? Hat sich eben der Meier mit dem Wölzel zusammengetan, dann kam der Dritte, der Pommert noch dazu. Und dann kam also dieser Telefonanruf, ich hol dich ab, und sind wir dann zu Masur gefahren, saßen dort alle 6 da. Zimmermann übrigens, der Theologe, kam hinzu, weil er eine Auszeichnung zurückgegeben hatte, wegen des schlimmen Briefes in der LVZ, wo der Kampfgruppenkommandant mit der Waffe drohte. Und da musste Wölzel mit ihm ein Gespräch führen als Sekretär für Wissenschaft und da hat er gesagt, du kannst gleich mitkommen.
Als Aufruf der Leipziger 6 wird der kurze Text in die Geschichte eingehen, der in den Kirchen, im Radio und über den Stadtfunk verbreitet wird, gelesen von Kurt Masur.
Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten, heute allen Bürgern ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.
In ihrem gemeinsamen Buch David gegen Goliath – Erinnerungen an die friedliche Revolution erzählen Bernd Lutz Lange und Sascha Lange die Geschichte des 9. Oktober 1989 sehr detailreich nach, berichten vom eigenen Erleben und von dem ihrer Freunde und Mitstreiter. Denn trotz des gut gemeinten Aufrufs ist es alles andere als selbstverständlich, dass dieser Tag friedlich endet. Doch es muss etwas in der Leipziger Luft liegen, das die Menschen trotzdem auf die Straßen und Plätze treibt. So erklärt es Bernd Lutz Lange.
Wir hatten ja damals noch 2-mal im Jahr die Buchmesse, Frühjahr und Herbst. Ne? Und ich habe immer gesagt, also wer dort klaut, das ist geistiger Mundraub. Ne? Und die Studenten haben das natürlich gemacht, auch wenn die Exmatrikulation drohte. Wir waren die einzige Stadt in der DDR, die nie so richtig hinterm Eisernen Vorhang war. Wir hatten ein Guckloch, was ja viele Westdeutsche auch gar nicht wissen, dass die meisten Menschen ja in den Wohnungen wohnten, die Messegäste. Wir hatten ja nicht so viele Hotels. Messegäste in den Wohnungen waren Gespräche über Ost und West, waren waren Schallplatten, waren Zeitungen, waren geschmuggelte Bücher.
Allerdings ist es nicht allein den Demonstranten und dem Aufruf der Leipziger Sechs zu verdanken, dass der 9. Oktober zu einer Zäsur im Herbst 89 wird, die den Protest der DDR-Bürger endgültig zur friedlichen Revolution wandelt. So legt dieses Buch auch Zeugnis davon ab, wie die Staatsgewalt immer mehr erodiert. Es lebe die Zögerlichkeit der Macht, formuliert Bernd Lutz Lange es an einer Stelle, herrschte doch seitens der SED-Staatsführung eine ungekannte Stille. Obwohl in der ganzen Stadt bewaffnete Männer stehen, will niemand die Verantwortung übernehmen, weder für noch gegen einen Schießbefehl. Selbst Egon Krenz, zu diesem Zeitpunkt stellvertretendes Staatsoberhaupt der DDR, meldet sich erst beim Einsatzleiter vor Ort, als 70.000 Menschen den Leipziger Innenstadtring bereits einmal umrundet haben. Die können selbst kaum glauben, dass kein einziger Schuss gefallen ist.
Das größte Wunder ist eben, dass keiner durchgedreht ist. Also wenn schon irgendwie, sagen wir mal, zwei Betrunkene die Scheiben eingeschmissen hätten bei der Stasi, hätten die vielleicht schon aus Angst geschossen. Diese Disziplin, diese Ruhe und dass keiner irgendwie einen Anlass gegeben hat, irgendwie einzugreifen. Den Begriff Wunder kann man schon gebrauchen. Der Christian Führer hat ja immer gesagt, die beste Zusammenfassung für die Bergpredigt ist keine Gewalt. Na?
Christian Führer ist 1989 Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche, ein Zentrum des friedlichen Protests. Und der hat ursprünglich durchaus nicht die deutsche Wiedervereinigung zum Ziel, sondern eine reformierte, eine wahrhaft demokratische DDR. Ein Gedanke, der in der Euphorie über den Fall der Mauer jedoch sehr schnell untergeht, wie Sascha Lange sich erinnert.
Wenn man heute Vertretern so dieser bundesdeutschen Gesellschaft sagt, wir sind am 9. Oktober nicht für die Wiedervereinigung in Leipzig auf die Straße gegangen, sondern für eine grundlegend reformierte DDR, dann schläft denen manchmal so ein bisschen das Gesicht ein, als wenn man irgendwie gerne noch in der Diktatur leben wollte. Die haben noch nicht so diese Fantasie, dass wir damals noch nicht diese Fantasie hatten, dass Deutschland wiedervereinigt werden konnte. Das war ja so weit weg, so dieser Gedanke. Und letztlich waren ja auch die beiden Länder sich ja auch damals auch schon ziemlich fremd. Und deswegen muss man da eben auch heute auch aus bundesrepublikanischer Sicht so diese Gelassenheit haben, zu sagen, ja, die Leute wollten am 9. Oktober noch nicht die Bundesrepublik Deutschland haben. Aber was sie gemacht haben, war trotzdem ein extrem wichtiger Baustein, dass die Diktatur der SED endlich überwunden wird, dass letztlich die Wiedervereinigung stattfinden konnte und dass eben auch wir heute nach wie vor in einem sehr friedlichen Europa leben.
David gegen Goliath. Erinnerungen an die friedliche Revolution von Sascha Lange und Bernd Lutz Lange besticht weniger durch eine vollständige Berichterstattung. Die Kraft des Textes liegt eher in der Zeugenschaft der beiden Autoren, die den Leipziger Herbst noch einmal hautnah miterleben lassen. Während der Schüler Sascha Lange die Ereignisse neugierig beobachtet, trägt der Kabarettist Bernd Lutz Lange mit dem Aufruf der Leipziger Sechs entscheidend dazu bei, dass die Leipziger Montagsdemonstration am 9. Oktober 89 nicht in einem Blutbad endet. Und fragt man nach einer Botschaft, die das Buch für die Gegenwart liefert, so ist es wohl die, dass es nicht viel braucht, um Geschichte zu schreiben. In diesem Fall nur ein wenig Courage, ein Blatt Papier mit wohlformulierten Sätzen und 70.000 Gleichgesinnte.
Bettina Baltscheff über Bernd Lutz Lange und Sascha Lange, David gegen Goliath, Erinnerungen an die friedliche Revolution. Das Buch ist erschienen im Aufbau Verlag Berlin, 222 Seiten, 18 Euro. Als Anfang Juni der ungarische Lyriker János Terray mit nicht einmal 49 Jahren starb, nahmen das die Feuilletons hierzulande kaum zur Kenntnis. In Ungarn jedoch war der Autor eine öffentliche und anerkannte Figur. Viele hätten in Terray den würdigen Nachfolger von Geistesgrößen wie Imre Kertész oder Peter Nadosch gesehen. Das sagte Terrays Übersetzer Wilhelm Droste am Tag der Todesnachricht hier im Deutschlandfunk. Nun ist das letzte Buch von János Terray auf Deutsch erschienen, die Budapester Überschreitungen. Jürgen Deppe stellt es vor.
Béla Bartoks sechstes Streichquartett. János Terray hat es einer der 14 Prosa-Miniaturen seiner Budapester Überschreitungen wie ein Motto vorangestellt. Wer lebt, hinterlässt Geräusche, ist sie überschrieben. Das könnte der Leitsatz des gesamten Buches sein, quasi dessen Soundtrack. Terrays Budapester Überschreitungen sind Streifzüge durch die Viertel links und rechts der Donau, durch Buda und durch Pest, durch Bezirke, die der touristische Scheinwerfer nicht grell erleuchtet, durch Janosch Terrays Bezirke.
Ich beobachte diese Stadt seit 25 Jahren. Auch einige Winkel, die der Blick von Reiseführern kaum erreicht. Diese Straßen durchstreift und benutzt niemand. Nur das Wetter und die menschliche Erosion.
Und die ist es, die Terrell beschreibt, die menschliche Erosion. Aber Erosionen sind nun einmal keine Lawinen, sind nicht krachend und donnernd, sondern unspektakulär, alltäglich, stinknormal. Sie finden leise statt. Es sei denn, einer wie Ungarns Gegenwartslyriker Nummer 1 verstärkt sie zu eben jenen Geräuschen, die das Leben hinterlässt. Dann entwickelt es einen Knall, das einem Hören und Sehen vergeht. Terrays exemplarisches Budapest besteht aus einem Minimum an Personen, einem Minimum an Schauplätzen, einem Minimum an äußerlicher Handlung und einem Maximum an Wirkung. Wenn er zum Beispiel die Geschichte von Natascha erzählt, einer hübschen Büroangestellten mittleren Alters, die gerade von ihrem 20 Jahre jüngeren Liebhaber verlassen wurde.
Ein Bösewicht, trotzdem ein lieber Junge, ein künftiger Abenteurer.
Wie sie ihn beschreibt. Aktuell ist Natascha nicht viel geblieben in der Eintönigkeit ihres Alltags.
Natascha hat eine Katze. Genauer gesagt, sie gehört ihr nicht, sie füttert sie nur jeden Tag. Das war ein schwarzer Kater mit großem Kopf. Da kauert er gewöhnlich beim geschlossenen Kulturhaus. Es ist fast unmöglich, ihm nahe zu kommen. Er hält immer 5 Schritte Abstand. Natascha konnte ihn nur einmal streicheln. Sie beten einander an. Fast ohne Berührung.
Eine einsame Frau, sehr einsam. Wie Chiborage in der Erzählung Early Winter, alles ist im Lot, scheint im Lot, anfangs.
Der Ingenieur Chiborage war nach seiner Scheidung nach Kopenhagen gezogen, jetzt musste er für ein längeres Wochenende zurück in die Stadt. Weil er in Budapest keine Wohnung mehr hatte, reservierten ihm die Kollegen ein Hotel am Donauufer. Alles gefiel ihm gut, die Massage im Bad und die Museen. Doch weil er sich nicht von den Erinnerungen an Angela, seine ehemalige Frau, befreien konnte, machte er sich an einem Nachmittag auf die Suche nach ihren Spuren.
Chiborage ist ein Irgendwer irgendwo in den Straßen von Budapest, das nicht einmal Budapest sein müsste, sondern auch Berlin, Bautzen oder Bottrop sein könnte. Es geht um die Suche nach Liebe und Leben.
Er hätte die Sache fast schon abgeblasen, als er ein Kerzenlicht in Angelas Zimmer erblickte. Die Frau ist also zu Hause. Und zwar nicht allein. Absolut nicht. Sie hat einen Mann zu Gast.
Alles klar, denkt er und denken wir, doch dann wirft der letzte Satz der Erzählung alles über den Haufen, alle Einsicht, alle Gewissheit. So funktionieren die meisten von Terrays Miniaturen. Sie lassen, piano, pianissimo, die Geräusche anklingen, die das Leben hinterlässt, um sie spätestens mit einem letzten Satz zu einem fortissimo anschwellen zu lassen. Die Vergangenheit auch und gerade deren dunklen Kapitel, das gelebte Leben, das Stattgefundene, steckt in jeder Ritze zwischen den alten Dielen, in allen Fugen des heutigen Budapest, mag es auch noch so ausgebessert und erneuert sein. Die Vergangenheit ist nicht vergangen. Die Fotos im Buch scheinen das zu belegen. Sie stammen aus der Sammlung Forte Pan, die seit fast 10 Jahren massenhaft Privatfotos des Ungarns der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zusammenträgt. Sie sind beeindruckende Dokumente zu Terrays Texten, keine Illustrationen, wie Übersetzer Droste im Nachwort betont. Sie geben eine Stimmung wieder zu Terrays Erzählungen, Gedichten oder Prosapoemen. Wer will, mag sich den Kopf darüber zerbrechen, welcher Gattung diese aufs Äußerste verdichteten, sprachlich hochkonzentrierten, wie Gedichte umbrochenen und wie Short Stories erzählten Texte angehören. Klüger wäre es, sie auf sich wirken und die Geräusche, die das Leben macht, einfach in sich nachklingen zu lassen.
Jürgen Deppe über Janosch Terray, Budapester Überschreitungen aus dem Ungarischen von Wilhelm Droste. Erschienen ist das Buch im Arco Verlag Wuppertal, 150 Seiten, 20 Euro. Und damit ein Blick in den alljährlichen Preisregen des Literaturherbstes. Im Jahr 2005 schuf der Börsenverein des deutschen Buchhandels den Deutschen Buchpreis. Nach Vorbild des britischen Booker Prize soll so der beste deutschsprachige Roman des Jahres gekürt werden. Bereits im Vorfeld erhofft man sich Aufmerksamkeit für die Literatur, aber auch für den Buchhandel durch die Nominierung einer Long- und einer Shortlist. 6 Titel sind derweil noch im Rennen. In diesem Jahr ist allerdings auch die Jury des Deutschen Buchpreises in den Fokus der literarischen Öffentlichkeit geraten. Ich habe meinen Kollegen Hubert Winkels gefragt, was genau da passiert ist.
Eigentlich ist es eine Kleinigkeit. Die Jury steht aus verschiedenen Gründen immer mal wieder unter Beschuss, wie sie zustande kommt, was sie für eine Auswahl trifft. Die Regel, dass jedes Jahr eigentlich neue Juroren, neue Kritiker vor allen Dingen also gewählt werden müssen, was beim 15. Mal langsam schwierig wird, weil die alten Guten nicht nochmal kommen sollten eigentlich. Ein Hauptproblem dieser Jury ist aber eigentlich schon immer, weil er so wichtig ist, der Preis auch in Deutschland, dass unter den 7 Juroren immer mehrere Nicht-Kritiker sind, aus meiner Perspektive. Vor allen Dingen Buchhändler sind aber auch mal. Es war mal ein Dramaturg von den Salzburger Festspielen da, es war mal eine Lektorin vom C.A. Beck Verlag da. Da habe ich damals einen kleinen Aufstand versucht anzuzetteln, was sich aber irgendwie totgelaufen hat, weil ich sagte, das sind nicht die Leute, die unabhängig und frei und kompetent über Literatur urteilen sollten. Dass ich das auch für Buchhändler geltend mache, immer schon in Gesprächen, bringt mir relativ viel Ärger ein. Insofern freue ich mich jetzt über einen Fall, der jetzt passiert ist. Nicht, weil der Fall passiert ist, sondern weil er die Leute aufweckt und offenbar einen Gedanken, den ich schon lange habe, jetzt populärer oder breiter macht. Nämlich die Buchhändlerin aus Wien, Petra Hartlieb, hat jetzt in der Presse einen langen Text geschrieben über ihre Arbeit als Jurorin und wie viel Mühe das macht, wo es auch Spaß macht und so weiter. Und erwähnt dabei ein Schreiben eines zweiten Buchhändlers, der auch in der Jury ist, nur an sie, der sagte, dass ein bestimmtes Buch verhindert werden müsse, das ein Juror, der hier nicht genannt ist, vorgeschlagen habe. Das hört sich jetzt ein bisschen umständlich und klein an, heißt aber eigentlich nur, dass ein Buchhändler einem anderen sagt, ein zu wahrscheinlich oder dem Kontext zu entnehmen, ein zu schwieriges, ein zu sperriges Buch sollten wir 2 von 7 nicht auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises, schon gar nicht zum Buchpreisgewinner machen. Man kann sich vielleicht sogar denken, was für ein Buch das ist, aber es reicht schon diese Bemerkung. Und Petra Hartlieb hat im unmittelbaren Kontext zum Referat eben dieses Umstandes, den ich gerade genannt habe, noch selber über ihre Lektüre gesagt, ich kann das nicht lesen, ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht verkaufen. Bei bestimmten Büchern, die vorgeschlagen wurden. Und auch das ist wieder so bezeichnet. Natürlich sagen Buchhändler in erster Linie, wenn sie es ernst meinen, ich kann das Buch nicht verkaufen. Das heißt, nicht an die Leser und den Käufer bringen. Das, um es jetzt zusammenfassend zu sagen, ist aber das, was nicht geht. Wenn eine Jury und so ein Preis einen Sinn hat, ist ja, dass er ein Marktkorrektiv ist. Weil der Markt funktioniert ja genau nach diesem Prinzip. Was wollen die Leute am liebsten lesen? Das holen sie sich in der Buchhandlung. Einen Preis mache ich deshalb, weil ich eine Idee davon habe, was gute Literatur ist und nicht per se eine den Leuten gefallene Literatur. Oft ist es sogar ein Gegensatz. Und nur deshalb gibt es eigentlich diese Vielzahl an durchaus guten Preisen in Deutschland, wo der Deutsche Buchpreis bisher noch einer von ist, aber möglicherweise auch nicht mehr sehr lange.
Das sagt Hubert Winkels über den Deutschen Buchpreis. Die Auszeichnung wird am Montagabend in Frankfurt am Main vergeben. Der Nobelpreis für Chemie wurde heute schon seinen Gewinnern zugesprochen. Mehr dazu in Forschung aktuell, gleich nach den Nachrichten. Die 2 Nobelpreise für Literatur, die gibt es erst morgen. Darüber informieren wir Sie dann im Büchermarkt. Und eine Einordnung von 9 bisher unbekannten, heute veröffentlichten Novellen von Marcel Proust, die geben die Kollegen von Kultur heute ab 17.35 Uhr. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich damit Miriam C.